Der Predigttext für heute Morgen steht in Philipper 3, die Verse 7 bis 14. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Ja, ich achte es noch alles für Schaden gegen die überschwängliche Größe der Erkenntnis Christi Jesus, meines Herrn, um welches Willen mir das alles ein Schaden geworden ist, und achte es für Kot, auf dass ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, damit ich nicht habe meine eigene Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, nämlich die Gerechtigkeit, die aus Gott kommt, aufgrund des Glaubens. Ich möchte ja ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, nachdem ich von Jesus Christus ergriffen bin. Meine Brüder, ich erschätze mich selbst nur nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, nach dem Kleinod der himmlischen Berufung in Gottes, in Christo Jesu. Meine Einstiegsfrage für heute Morgen lautet, haben Sie auch im Lotto gespielt? Das Fieber nach dem großen Geld geht in diesen Tagen mächtig um. Keine Zeitung, die sich nicht damit beschäftigt. Kein Wunder, bei 35 Millionen, da kann man schon mal schwach werden. Da gerät man ins Schwärmen. Was könnte man da nicht alles machen? Vor allem aber eins ganz bestimmt nicht mehr, nämlich arbeiten. Selbst mit einer kleinen, bescheidenen Million kann man den Alltagsstress schon ganz ruhiger entgegensehen. Da schlägt uns ja eine Zeitung vor, dass wir unseren Chef duzen können. Und wenn dem das dann nicht mehr passt, dann können wir uns ja immer noch in aller Ruhe einen neuen Job suchen. Lotto ist also ein großes Medienereignis. Es verspricht uns alle, das zu geben, was wir nämlich gerne haben würden, Geld. Was kann man damit alles machen? Haus, Auto, Reisen. Wir hätten das, von was wir schon immer geträumt haben, könnten ein Leben in Freude genießen und müssten uns nicht mit den täglichen Problemen herumschlagen. Unser Ziel wäre erreicht, ein ruhiges, sorgenfreies, glückliches Leben. Welches Bild gibt uns jetzt Paulus im Predigttext wieder? Der Brief an die Gemeinde in Philippi schreibt er aus dem Gefängnis in Rom, wo er mit dem Todesurteil rechnen muss. Das Verhältnis zur Gemeinde ist sehr persönlich und herzlich. Er schreibt an langjährige Freunde und Weggefährten, die ihn treu in seinem Dienst unterstützt haben. In der Gemeinde gibt es aber ernste Meinungsverschiedenheiten und ihr Lehrer verfälschen das Evangelium. Trotz allen persönlichen und situationsbedingten Problemen stellt Paulus den Philippern eine ganz große Freude dar, die sein Leben selbst bestimmt hat, Jesus Christus. Ich werde jetzt den Text in drei Teile gliedern, wobei der erste Teil nicht der Predigttext ist. Er dient einfach nur zur Einleitung und zum besseren Verständnis des restlichen Textes. Der erste Teil sind die Verse, vorangegangenen Verse 4 bis 6. Es geht hier um einen Irrweg, den Paulus gegangen ist. Er zeigt anhand seiner Vergangenheit auf, wie töricht es ist, sich auf menschliches Können zu verlassen und sein Leben selbstständig absichern zu wollen. Erstens, er gibt an, am achten Tag beschnitten worden zu sein. Paulus bringt damit zum Ausdruck, dass er von Anfang an zum Volk Gottes gehört und nicht erst später zum Judentum übergetreten ist. Zweitens, er war stolz, aus dem Stamm Benjamin zu sein. Drittens, er sagt von sich selber, dass er ein Hebräer von Hebräern ist. Viertens, der Satz, ein Pharisäer nach dem Gesetz. Die Pharisäer waren die allerstrengste Richtung des jüdischen Glaubens. Sie kamen aus einer Gruppierung der Juden hervor, die nach dem babylonischen Exil in besonderer Treue zum Gesetz standen. Sie wollten treu nach Gottes Willen leben. Ihr Name kommt aus dem Aramäischen und bedeutet so viel wie abgeschnittener, abgesonderter. Fünftens, nach der Gerechtigkeit, welche im Gesetz ist, untadelig. Damit meint er die Gerechtigkeit, die der Mensch durch die Einhaltung des Gesetzes haben kann. Dies ist aber letzten Endes nur Selbstgerechtigkeit und keine wahre Gerechtigkeit. Seine ganze Kraft hatte Paulus eingesetzt, um vor Gott gerecht zu sein. Und doch hat er sich immer weiter von Gott entfernt. Von der Gerechtigkeit nämlich, die vor Gott gilt. Und letztens Paulus, der Eiferer. Geht es beim Gesetz darum, der Pflicht Genüge zu tun, so reicht Eifer noch über Soll der Pflicht hinaus, was man darin sehen konnte, dass er ohne Unterlass die Christen verfolgte. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil und hat die Überschrift Rechtfertigung aus Gnaden und Glauben. Die Verse 7 bis 11. War er noch vorher der total überzeugte und stolze Pharisäer, tritt nun ab Vers 7 eine totale Kehrtwende ein. Christus stellt die Werteskala von ihm total auf den Kopf. Christus verträgt sich nämlich nicht mit der Einstellung des Pharisäertums, nach der der Mensch aus eigener Kraft das Gesetz hält und dadurch das Heil erlangt. Worauf Paulus früher stolz war, hat er als unwichtig, ja schädlich erkannt. Sein Eifer für Gott und seine Treue zum Gesetz haben ihn nicht weitergebracht, sondern abgehalten, das Heilswirken Gottes zu erkennen. Es benötigte eine völlige Neuorientierung, eine ganz neue Einstellung zum Leben, die nicht mehr auf das menschliche Können und seine natürlichen Fähigkeiten beruhte, sondern allein die Gnade als Heilsweg anerkannte. Der Gewinn, die Begriffe Gewinn und Verlust, Verlust beziehungsweise im lutherischen Text steht Schaden, sind sicher manchen aus dem Bereich der Buchhaltung bekannt. Hier werden sie gebraucht, um den radikalen Unterschied deutlich zu machen, der zwischen Menschenwerk und Gotteswerk besteht. Was der Mensch als seinen Gewinn betrachtet, kann aus Gottes Sicht für sein Leben schädlich sein. Das gilt auch heute für uns. Irgendwann müssen wir uns auch mal entscheiden. Vertrauen wir nur auf uns selbst oder vertrauen wir auf Gott? Es geht nicht allein um die einmalige Entscheidung, die ich irgendwann mal treffen muss. Es geht darum, ob ich bereit bin, jeden Tag Jesus Christus mein Vertrauen zu schenken oder ob ich mich selbst bemühe, in Selbstgerechtigkeit Gott angenehm zu sein. Aber auch diejenigen, die die Gnade Gottes angenommen haben, dürfen nicht so leben, als ob sie ohne Gnade auskämen, in ihrer eigenen Heiligkeit und frommem Fleiß. Paulus gibt den Grund für seine radikale Entscheidung an, sagt, die überschwängliche Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Er stellt klar heraus, dass Tod und Auferstehung Jesu Christi das Entscheidende ist. Wenn die Gnade Gottes nicht an Tod und Auferstehung Jesu deutlich wird, dann ist der ganze Glaube umsonst. Aufgrund dieser Erkenntnis wertet er alle seine früheren Erfolge als Dreck ab. Oder wie es im Luthertext steht, Kot. Für ihn ist die Selbstherrlichkeit und die Selbstgerechtigkeit das, was den Menschen vergiftet. Unser Gewinn sollte Jesus sein. Alles andere, das wir als Gewinn für unser Leben betrachten könnten, ist in Wirklichkeit etwas, was uns von Jesus abhält. Das zu begreifen, dass Jesus Christus mein Herr ist, weil er mich von der vermeintlichen Notwendigkeit aus meiner eigenen Anstrengung zu Gott zu kommen befreit hat, ist die entscheidende Erkenntnis im Leben eines Menschen. Das Wort auf das oder damit kommt eine ganz besondere Bedeutung zu. Er sagt, dass das Leben mit Jesus ein Gewinn ist. Diesen Gewinn kann ich aber nur erzielen, wenn ich das alte Leben hergebe. Das Gleichnis Jesu vom Schatz im Acker und der kostbaren Perle verdeutlicht dies. Entweder ich vertraue auf Jesus oder mir selbst. Beides geht halt nicht. Die passive Form des Wortes erfunden werden steht im Vers 9 und diese passive Form ist jetzt gefunden werden, macht deutlich, dass Christus Gewinne nicht irgendeine Leistung des Menschen bedeutet. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, kommt alleine aus dem Glauben an Jesus Christus. Die Gerechtigkeit, die einem durch den Glauben zugesprochen wird, ist nicht der Verdienst des Glaubens. Es wird hier ausdrücklich gesagt, dass die Gerechtigkeit aus Gott kommt. Das heißt, dem Menschen von Gott gegeben wird und nicht aus Eigenleistung hervorgeht. Es geht auch nicht um eine von Gott dem Menschen zugewiesene Belohnung für seinen Glauben, sondern der Mensch soll im Glauben an den gütigen Gott sein Vertrauen auf dessen Gnade setzen und sich darauf verlassen, dass Gott als Richter ihn für gerecht erklärt hat, weil Jesus die Strafe bereits bezahlt hat. Ich kann nichts tun, um mir die Gerechtigkeit abzusichern. Ich kann aber darauf vertrauen, dass mich Gott gerecht gesprochen hat, um Jesu Christi willen. In den Versen 10 bis 11 wird der Grund genannt für die vorherigen Aussagen. Paulus betont, dass es eine Hoffnung gibt. Die Hoffnung der Christen, nämlich, ist die leibhaftige Auferstehung. Jesus ist nicht gekommen, um uns von unserem Leib zu befreien, sondern um uns einen ganz neuen Leib zu geben. Paulus' Zielsetzung ist es deswegen, Christus im Vollsinn zu erkennen. Nicht eine zeitlos mystische Vereinigung ist hier gemeint, sondern von Angesicht zu Angesicht, eine Begegnung von Angesicht zu Angesicht. Die Gemeinschaft seiner Leiden ist hier nichts Gefühlmäßiges, sondern bedeutet konkretes Beteiligtsein. Martyrium wird als unvermeidbares Übel betrachtet. Wir wollen doch das siegreiche Leben, verstehen dieses aber als Sieg ohne Kampf. Es scheint sich eine oberflächliche Denkweise durchzusetzen, die den Sieg Jesu Christi am Kreuz als Beendigung der Kampfhandlung betrachtet. Dies entspricht aber nicht der neuen testamentlichen Botschaft. Im Glauben an Jesus Christus und Jesus Christus Sieg können wir die Welt überwinden, nicht aber ohne Kampf. Leiden der Nachfolger Jesu Christi kann durchaus zu Gottes Plan für die Welt gehören. Im dritten und letzten Teil gibt Paulus Einblicke in seinen zukünftigen Weg. Das sind die Verse 12 bis 14. Paulus stellt sich als einer, der auf der Laufbahn dem Ziel entgegenläuft. Am Ziel liegt der Siegespreis, der jetzt schon verheißen ist, aber erst dort in Besitz genommen werden kann. Paulus ist mit seiner ganzen Kraft und mit seinem ganzen Leben dabei, das Ziel zu ergreifen. Das Entscheidende ist, dass Jesus Christus von Paulus' Leben Besitz ergriffen hat. Dieser Herrschaftswechsel ermöglicht überhaupt erst den Lauf und macht ihn sinnvoll. Wenn aber Christus Menschen ergreift und ihr Leben neu ausfüllen kann, dann können wir auch damit rechnen, dass er uns bis ans Ziel führt, so dass wir diesen Siegespreis erlangen können. Alle Christen befinden sich in der gleichen Lage. Solange der Siegespreis nicht in der Hand ist, sind wir alle unterwegs. Selbst Paulus gibt zu verstehen, dass er sich nicht in einer anderen Klasse oder besseren Lage als die restlichen Gläubigen befindet. Eins aber, mit diesem Wort sagt er jetzt und im Vers 14, worauf es bei ihm ankommt, nämlich die Orientierung auf das Ziel. Er denkt nicht an einzelne Begebenheiten oder Ereignisse aus der Vergangenheit oder in der Zukunft, sondern die Summe von allem, was passiert ist und geschehen wird. So wie die Vergangenheit aus vielen Einzelerlebnissen besteht, ist auch die Zukunft in viele kleine Etappen gegliedert, die alle zum Ziel führen. Ein Beispiel: Der Läufer kann sich nicht auf der bereits zurückgelegten Wegstrecke ausruhen, sondern muss mit seiner ganzen Kraft sich darum bemühen, dass er die restliche Strecke zum Ziel hinter sich bringt. Paulus will, dass die Christen sich nicht auf das bereits Geschaffte schauen, bereits Erreichte schauen und sich in einer falschen Sicherheit wiegen, sondern erkennen, dass sie weiter auf dem Weg sind und sich nach dem Ziel ausstrecken müssen. Wieder ein Beispiel. Dem Läufer wird eingeschärft, dass er beim Lauf nicht zurückblickt, um aufgrund seines Vorsprungs in keine falsche Sicherheit zu geraten. Der Läufer hinter ihm könnte sich schonen und im Endspurt den Führenden zu überholen. Der Läufer muss also auf das Ziel schauen und alles geben, dass er als Erster das Ziel erreicht. Nicht nur die Erfolge seiner Vergangenheit hält er für Schaden. Auch die Fehler, das Versagen und die Sünden der Vergangenheit dürfen wir vergessen, wo wir auf das Ziel der Vollendung in Jesus Christus arbeiten. Wenn wir in der Gefahr stehen, durch das Zurückschauen auf unsere vergangenen Erfolge selbstsicher und zu lasch zu werden, so kann das Zurückschauen auf unser Versagen uns fesseln und uns den Blick für die Zukunft verbauen. Was gewesen ist, kann nicht mehr anders da werden. Weil aber die Last unserer Vergangenheit uns durch die Vergebung Jesu Christi abgenommen worden ist, kann unsere Zukunft ganz anders da werden. Solche Menschen sollten wir sein, die ganz gezielt im Heute auf die Zukunft hinleben. Das Verfolgen des einen Zieles ist ein Weg mit vielen Schritten. Jeder Tag ist ein Schritt auf diesem Weg. Jesus hat gesagt, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wie der Bauer jener Zeit, der mit der einen Hand die leichte Pflugschar und mit der anderen das Zugtier zu lenken hatte, unbedingt den Blick nach vorne gerichtet halten musste, um auf den steinigen und felsigen Acker seine Arbeit verrichten zu können. So muss der Christ seinen Blick nach vorne gerichtet halten, um zum Ziel zu gelangen. Ich fasse kurz zusammen. Meine Einstiegsfrage war, haben Sie auch Lotto gespielt? Erhoffen wir uns nicht alle das große Glück, dass das Leben ein einziger Freudentag ist? Paulus erlebt diese Freude täglich und das auch noch in tiefster Not und in Todesgefahr. Ist er verrückt? Ist er lebensmüde? Nein, denn er hat den gefunden, der seine Freude ist, Jesus Christus. Paulus zeigt uns anhand seiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf, dass das Leben einem Wettkampf gleicht, den es zu bestreiten gilt. Er hat erkannt, dass seine eigenen Verdienste ihn nicht näher zu Gott gebracht haben, sondern seine Gesetzlichkeit hat ihn blind gemacht für Gottes Wirken an ihm. Das Einzige, was wirklich entscheidend ist, ist die Annahme von Gottes Gnade. Der Mensch wird von Gott gerecht gesprochen, da Jesus Christus alle Schuld schon bezahlt hat. Die Annahme muss täglich erfolgen, sowie das Vertrauen auf Jesus. Wie sonst kann das neue Leben denn beginnen, wenn ich die Zügel noch in der Hand halte? Paulus gibt sich Gott ganz hin. Er möchte, dass wir seinem Beispiel folgen und jeden Tag einen Schritt auf das Ziel machen, das in Jesus Christus liegt. Lassen wir uns nicht aufhalten von unserer eigenen Selbstgerechtigkeit oder unserem Versagen. Jesus' Vergebung heilt alle Wunden. Und schauen wir nicht zurück, wenn wir einmal erst die Hand an den Pflug gelegt haben. Gott möchte uns ganz haben. Amen.